Domradio. Das Thema.
Ja, und dazu begrüßt Sie heute Peter Kolakowski. Kirche im Aufbruch, aber wohin, haben wir unsere heutige Sendung genannt. Denn Kirchen, die christlichen Kirchen, gelten vielen als verstaubt, antiquiert und aus der Zeit gefallen. Tatsache ist, viele Menschen werden auch in diesem Jahr der Kirche den Rücken kehren und austreten. Warum und weshalb und was man dagegen tun kann. Drei hochkompetente Gesprächspartner habe ich eingeladen und ich freue mich, verehrte Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auch dabei bleiben. Sie gelten vielen als verstaubt, antiquiert, aus der Zeit gefallen, die christlichen Kirchen. Tatsache ist, viele Menschen werden auch in diesem Jahr den Kirchen den Rücken kehren und austreten. Und in diesen Tagen laden ja wieder viele örtliche Katholikenräte, Diözesanverbände, auch die Laienorganisationen zu ihren Neujahrsempfängen ein. Und in ihren vielfältigen gesellschaftspolitischen und sozialen Aktivitäten werden sie sich zwar aktuell durch die Amtskirche bestätigt fühlen. Besonders viel Hoffnung wurde ja auch in die Arbeit des amtierenden Papstes Franziskus gesetzt. Das katholische Oberhaupt hat ja mit seinen Äußerungen unter anderem zu Flüchtlingen, Homosexuellen oder auch wiederverheiratet Geschiedenen zumindest schon für fruchtbare Diskussionen in der Amtskirche, den Laienorganisationen und bis hin in die Gemeinden gesorgt. Mit welchen Erwartungen und Forderungen muss sich nun die verfasste Kirche im Jahr 2015 beschäftigen, um wieder mehr Leute für Glauben und für Kirche zu gewinnen? Darüber wollen wir diskutieren, unter anderem mit Hannelore Bartscherer. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Katholikenausschusses in Köln. Pfarrer Franz Decker, ehemals Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes für die Stadt Köln und seit 2012 der Vorsitzende der Karl-Rahner-Akademie. Und Cornel Hüsch, der stellvertretende Vorsitzende des Diözesanrates der Kölner Katholiken. Ja, fangen wir zunächst einmal an. Ich habe jetzt drei katholische Institutionen eigentlich genannt. Viele können damit nichts verbinden, Frau Bartscherer. Sehen Sie es mir bitte nach. Was macht der Katholikenausschuss eigentlich? Wofür ist er zuständig? Ist das Kirche? Ist das kirchenkritisch?
Der Katholikenausschuss in der Stadt Köln ist ein verfasstes Gremium, das es seit 1947 gibt, mit der Aufgabe, der katholischen Kirche in Köln in der Vertretung für die Stadt, für die Kirche und für die Gesellschaft Stimme zu erheben, sich zu Wort zu melden, Anregungen zu geben, Kritik aufzufangen, auch Kritik zu äußern und Kirche lebendig zu präsentieren und repräsentieren.
Also sind das sogenannte Salz im Sauerteig die Hefe im Sauerteig, kann man sagen, die auch kritische Denkanstöße gibt, um die Amtskirche so ein bisschen anzustoßen?
Ich denke, wir sind ein Teil unserer Kirche und diesen Teil, den wollen wir lebendig präsentieren und repräsentieren und mittun an dem Gebäude Kirche und an Weitergabe des Glaubens. Wir haben eine tolle Botschaft.
Herr Hüsch, vom Katholikenausschuss zum Diözesanrat der Kölner Katholiken neu gegründet. Welche Aufgaben übernehmen Sie?
Also der Diözesanrat ist nicht neu gegründet, sondern auch älter als 60 Jahre, aber wir sind neu im Amt. Okay. Als Vorstand des Diözesanrates für das Erzbistum Köln. Das ist der Zusammenschluss der Dekanatsräte, aber auch der Verbände und ganz wichtig, auch einen großen Anteil von Priestern in unseren Gremien. So eine Art Kirchenparlament auf katholischer Ebene, die sich mit der Gegenwart, aber auch mit der Zukunft der Kirche, ihrer Verbände und Organisationen intensiv beschäftigen.
Nun noch Herr Franz Decker, Sie waren lange Zeit Caritas-Direktor. Im Grunde machen Sie soziale Basisarbeit, wenn ich das mal so runterbrechen darf, oder machten soziale Basisarbeit. Jetzt sind Sie Vorsitzende der Karl-Rahner-Akademie. Karl-Rahner-Akademie in Köln, auch außerhalb Kölns durchaus ein Begriff. Trotzdem auch nochmal an Sie die Bitte, was macht die Karl-Rahner-Akademie?
Die Karl-Rahner-Akademie ist eine kirchliche Einrichtung der Erwachsenenbildung hier in Köln und sie bietet ein Programm, um die aktuellen Fragen von Theologie und Philosophie zu diskutieren, um ein Angebot zu machen, sozusagen für kirchlich Interessierte, aber auch darüber hinaus die Zeitfragen zu verstehen, nicht nur ganz alterspraktisch, sondern auch hintergründig auf Transzendenz hin. Sie bietet aber auch ein Programm, das weit über diesen Bereich hinausgeht, zum Beispiel im Bereich der Musik, im Bereich von Dichtung und Theater. In vielfältiger Weise. Es sind Vortragsveranstaltungen mit Diskussionen, es sind aber auch Lesekreise und sozusagen Seminarveranstaltungen vormittags.
Wir wollen die aktuellen Demonstrationen von Pegida, Kögida durchaus zum Anlass nehmen, mit der Sendung zu beginnen. Das heißt, waren diese Demonstrationen jetzt in Köln, Frau Bartscherer, wo es erheblich mehr Gegendemonstranten als Kögida-Anhänger gegeben hat, war das ein Zeichen für Religionsfreiheit oder nur für Toleranz oder vielleicht sogar auch ein Zeichen für mehr Glauben in die Gesellschaft wieder hineinzubringen, zumindest in Form von Diskussionen?
Ich finde, es war ein großartiges Zeichen. Und dass Kirche an der Stelle so weit vorne diese Zeichenhaftigkeit setzen konnte, dass der Dom ausgeschaltet wurde, hat ja sehr schnell Folgen gehabt. Die Brücken wurden nicht beleuchtet, Industrie- und Handelskammer, evangelische Kirche und so weiter. Köln hat abgeschaltet.
Das heißt, der Dom war tatsächlich nicht beleuchtet die ganze Zeit über.
Also wer das gesehen hat, das konnte man, meine ich, auch im Fernsehen ganz gut erkennen, der sah ein Panorama von Köln von der rechten Rheinseite mit einem dunklen Loch. Und diese dunklen Brückenübergänge, das fand ich schon in der Zeichenhaftigkeit. Jetzt gehen wir von der Sendung hier. Wir wollen hier nicht mittun. Auch ganz vordergründig nicht eine Kulisse für schöne Fotos, die dann um die Welt gehen, bieten. Das fand ich wirklich zeichenhaft sehr richtig. Und dass das nicht alle gut finden und dass es da auch Kritik gibt, halte ich für vernünftig, weil dann kann man auch über diese Dinge reden. Und Reden hilft und Dialog ist das Stichwort. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir viel, viel, viel mehr tun als bisher noch.
Hat das, Herr Hüsch, zu mehr Dialog zwischen den Religionen auch geführt? Gerade diese Kögida und Pegida-Demos, die jetzt am vergangenen Montag wieder stattgefunden haben, was meinen Sie?
Es hat sicherlich mehr Dialog ergeben und konnte dabei auf sehr schon traditionelle, gute Brücken aufbauen, die zwischen den Religionen im ganzen Erzbistum bestehen. Es gibt immer wieder Gespräche, auch ganz offensive Einladungen, so weiß ich, dass zu vielen Neujahrsempfängen der Dekanatsräte auch ganz bewusst die muslimischen Glaubensgemeinschaften eingeladen werden, um nicht nur im Dialog zu bleiben, sondern auch zu symbolisieren, dass es uns darum geht, dass wir gemeinsam eine Gesellschaft gestalten und gemeinsam hier leben. Und wer für uns unverständlich das christliche Abendland für sich als Motto hervorzieht und dabei Grundwerte wie Toleranz und auch die Solidarität und auch die Partnerschaftlichkeit so missachtet, der kann sich auf das christliche Abendland nicht berufen. Ja, es gibt mehr Diskussionen miteinander. Es gibt allerdings auch, und das muss man auch sagen, noch Brücken, die wir gerne begehbar machen wollen. Und in diesem Gespräch ist keineswegs ein Punkt erreicht, wo wir sagen, das ist es, sondern wir haben damit auch einen neuen Pfeiler auf die Brücke des Gespräches bauen können.
Sie, Herr Decker, bauen ja auch Brücken im Rahmen Ihrer Veranstaltungen. Ich möchte zum Beispiel auch an die Osnabrücker Erklärung zum Religionsfrieden nochmal erinnern. Es hat ja viele Ansätze gegeben, um den Dialog zwischen den Religionen auch zu fördern. Wie drückt sich das, wie spiegelt sich das in Ihrer Arbeit in der Karl-Rahner-Akademie wider? Was bieten Sie den Menschen an? Welche Diskussionsforen, welche Informationsveranstaltungen?
Wir bieten an, grundsätzliche Veranstaltungen an. Was ist denn Toleranz? Was ist denn der Dialog mit den Religionen? Was heißt denn da eigentlich Dialog? Wie ich das eben schon sagte, wir werden jetzt, wo das in dieser speziellen Weise hochkocht mit Pegida, dazu aktuelle Veranstaltungen anbieten, so dass wir uns an dieser Diskussion beteiligen.
Also Sie reagieren auch ganz aktuell auf bestimmte Strömungen oder Diskussionen in der Gesellschaft, die Sie dann auch aktuell aufgreifen?
Das ist unser Stil und da braucht man immer ein bisschen Zeit, um entsprechend das vorzubereiten. Aber das ist der Stil der Rahner Akademie. Das ist eine ihrer Stärken, dass sie das sehr schnell kann. Ich würde aber auch noch gerne zu dem Vorgenannten etwas anmerken. Ich bin ja auch sehr viel sonntags im Gottesdienst und jetzt über die Feiertage, da hat es ja eine sehr klare, mehrere klare Stellungnahmen des Erzbischofs gegeben, auch sozusagen einen Brief an die Gemeinden. Das habe ich benutzt und habe da vorgelesen und habe das mit den entsprechenden biblischen Texten, die zu diesen großen Festtagen dran waren, die ja auch von Obdachlosigkeit und so weiter sprachen. Wenn Gott in einem Stall geboren dargestellt wird, das passt ja wunderschön in die Schrecken dieser Zeit. Das habe ich benutzt, um diese Verbindung zu ziehen. Und ich habe sehr viel Echo bekommen, dass die Leute das gut fanden. Und ich bin da teilweise also auch außerhalb von Köln gewesen. Das ist ein Thema.
Kirche im Aufbruch, aber wohin? Wir wollen weiter diskutieren. Ja, Frau Bartscherer, wir haben gerade über den Dialog zwischen den Religionen gesprochen. Ja. Da hatten Sie noch eine Anmerkung, ja, die Sie jetzt nennen können.
Also der Dialog mit den unterschiedlichen Religionen läuft hier in Köln aus meiner Sicht sehr gut, auch seit Jahren sehr gut. Was wir zusätzlich brauchen, ist einen Dialog mit den Menschen, die von dieser Pegida-Kögida-Bewegung sich angesprochen fühlen, weil es da viele Dinge gibt, die haben mit Islam, Islamismus und mit Muslimen überhaupt nichts zu tun. Das sind diffuse Ängste oder sehr konkrete Ängste. Und diese Ängste und diese Sorgen, die halte ich für wichtig, in einem Dialog anzusprechen und zu klären. Denn mit dem interreligiösen Dialog hier in Köln, ich erinnere nur an das schöne Friedensfest mit dem Guss der Friedensglocke im vergangenen Jahr im Juni in Chorweiler, ein Stadtteil, der unendlich viele Ethnien und Religionen beinhaltet. Fröhliches Fest. Wir haben seit 2006 dieses schöne Projekt Weißt du, wer ich bin? Christen, Juden und Muslime erzählen einander, bauen Mauern in Köpfen ab. All das sind Dinge, die laufen prima bis hin zur Kölner Friedensverpflichtung. Aber mit diesen Sorgen und Ängsten und Unzufriedenheiten, egal ob sie jetzt Dügida, Bogida, Kögida oder wie auch immer heißen, da müssen wir drüber reden. Und der Dialog, der ist aus meiner Sicht überhaupt noch nicht richtig begonnen. Da haben nicht nur Politik, sondern auch die NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen, eine große Verpflichtung. Die Gesellschaft muss da ran.
Ja, aber da muss ich fragen, war dieser Dialog denn überhaupt zunächst erwünscht? Ich möchte an die Neujahrsansprache der Kanzlerin erinnern. Ich möchte an viele Äußerungen von auch führenden Politikern erinnern, die ausschließlich vor Pegida, Kögida gewarnt haben, die Leute als rechtsreaktionär, nationalsozialistisch, faschistisch auch tituliert haben. Da ist sicherlich auch was dran, aber eben nicht nur. Das ist ja ein Konglomerat aus vielem. Also da sind Rechte dabei, da sind Frustrierte dabei, da sind von der Politik Enttäuschte dabei, da sind Sinnsuchende dabei. Jetzt allmählich erst, wie soll ich sagen, bröckelt doch dieser Mainstream auf, der zunächst immer gesagt hat, alles ganz schrecklich. Jetzt guckt man genauer hin, jetzt holt man sich die Psychologen und die Soziologen und lässt die dann zu Wort kommen. Und jetzt fangen auch Politiker allmählich an zu sagen, ja, wir müssen uns mit diesem Phänomen beschäftigen.
Das ist aber die Chance und die Situation, die wir im Moment haben, die wir aufgreifen müssen. Der Dialog, wer sich dem Dialog verweigert, mit dem kann man keinen Dialog führen, das ist klar. Aber eben weil es so vielfältig ist und weil es so unterschiedliche Ansätze gibt, glaube ich, ist jetzt klar, da muss eine Möglichkeit zumindest angeboten werden, die noch anders ist als das, was wir bisher haben.
Herr Hüsch.
Ja, und man muss ja auch ganz klar festhalten, dass Dialog nichts mit Anbiederung zu tun hat. Es geht nicht darum zu sagen, ja, wir machen uns Forderungen zu eigen, sondern zunächst gehört zum Dialog das Zuhören und das Gespräch mit demjenigen, der in ein Gespräch eintreten möchte. Und darum zu werben, auch vor christlicher Verantwortung, niemanden nur zu verstoßen, weil er eine Meinung hat. Das heißt noch lange nicht, dass wir uns den Forderungen anschließen, die dort an welchem Rand auch immer der gesellschaftlichen und politischen Meinung geäußert wird. Wichtig ist, und das kann ich wirklich auch deutlich für den Diözesanrat unterstreichen, das Gespräch, der offene Dialog mit den Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer in der Gesellschaft an den Rand gedrängt fühlen, ist eine kirchliche Aufgabe und dieser wollen wir uns stellen, ohne uns anzubiedern.
Herr Decker, Sie waren ja lange Zeit Caritas-Direktor. Sie haben die Probleme, die Ängste der Sorgen der Menschen ja direkt mitbekommen, an der Basis auch. Wenn Menschen so extreme, teilweise extreme Positionen vertreten, der Islam ist schlimm und so weiter und so fort, das hat ja auch seine Ursprünge, das sind ja meistens Lebensängste, Sorgen, die die Menschen dann in irgendeiner Form kanalisieren. Jetzt ist es der Islam. Wie können denn zum Beispiel soziale Organisationen wie die Caritas auf solche Phänomene reagieren? Wie sollten sie darauf reagieren?
Ich habe im Bereich der Caritas-Arbeit der Stadt Köln eher mit den Leuten zu tun gehabt und die Probleme kennengelernt, die Leute auf der Flucht mit nach Köln gebracht haben, was es bedeutet, wenn die keine Unterkunft finden und so weiter und so weiter. Und das sind auch, da gibt es auch aus den letzten Monaten natürlich extreme Erfahrungen, die Wohlfahrtsverbände machen, die ja ein gut Stück damit in der Organisation sind. Wenn ich Pegida höre und sehe, dann denke ich eigentlich an die andere Seite und denke im Bereich der kirchlichen Arbeit an die Pfarrgemeinden. Denn bei diesen Demonstrationen, denke ich, sind eine ganze Menge auch ganz normaler Katholiken zum Beispiel, also ganz normaler Kirchenmitglieder. Und darum finde ich, muss versucht werden, diese Diskussion in die pastorale Arbeit, in die Sonntagsverkündigung da aufzunehmen. Nicht einmalig, sondern immer wieder, denn das sind ja ganz diffuse Ängste und also ganz ein vielfältiges Konglomerat von Themen. Und da würde ich das suchen.
Kirche im Aufbruch, aber wohin? Heute unser Thema. Ich möchte noch einmal unsere Studiogäste vorstellen. Hannelore Bartscherer, Vorsitzende des Katholikenausschusses in Köln.
Guten Morgen.
Dann haben wir Cornel Hüsch, er ist der stellvertretende Vorsitzende des Diözesanrates der Katholiken in Köln.
Guten Morgen, Herr Hüsch.
Und Franz Decker, ehemals Caritas-Direktor und seit 2012 der Vorsitzende der Karl-Rahner-Akademie. Ja, wir haben gerade über Dialogbereitschaft und so weiter gesprochen, Frau Bartscherer, auch in Sachen Pegida und auch, dass die Kirche da klare Kante zeigen muss.
Ja.
Was sich natürlich mit der Angst vieler Menschen in Bezug auf Islam verbindet, das sind ja durchaus Knackpunkte, wie zum Beispiel Emanzipation der Frau. Und jetzt gibt es eine neue Pressemitteilung des Instituts für Demografie, Allgemeinwohl und Familie. Und die stellt die berechtigte Frage: Toleranz der Kulturen, der Religionen oder Emanzipation? Das heißt, wie weit muss auch die Toleranz gehen, dass man sagt, okay, wir nehmen hin, dass die Frau im Islam als mitunter minderwertig betrachtet wird, dass es ein patriarchalisches Herrschaftssystem immer noch gibt, was eigentlich überkommen ist. Inwieweit muss Kirche dann auch nicht den Finger heben und sagen, also wir leben im Jahr 2015 und nicht im Mittelalter?
Wenn wir als Christinnen und Christen daran glauben, dass jede und jeder als Gottes Ebenbild geschaffen ist, jeder Mensch, dann gibt es keine Abstufung zwischen Mann und Frau. Es gibt gewachsene Traditionen, es gibt auch in der katholischen Kirche Dinge, die diskutiert werden müssen.
Auch die Stellung der Frau, muss man klar
sagen. Die Rolle der Frau in der katholischen Kirche ist ein Thema seit dem Zweiten Vatikanum. Das ist einige Jahrzehnte her. Seit der Zeit wird das immer wieder angesprochen. Aus meiner Sicht auch notwendigerweise angesprochen. Und da geht es eigentlich nicht nur darum, Priestertum der Frau, sondern inwieweit ist in unserer Kirche Frau und Mann nicht geweiht eingebunden? Und inwieweit arbeiten wir da miteinander? Wie ist eine Zusammenarbeit zwischen Klerikern und Nichtklerikern, ich sage jetzt mal zwischen Priestern und Laien, zwischen Männern und Frauen, zwischen Jung und Alt, auf Augenhöhe möglich? Und inwieweit muss an der Stelle überlegt werden, wie können wir notwendende Dinge verändern, wenn es immer weniger Berufungen in unseren Gemeinden gibt, in unserer Kirche gibt, für die Gemeinden immer weniger Priester zur Verfügung stehen, wir Leitung einer Gemeinde nur alleine über Priester definieren, da müssen wir an der Stelle einfach mal anfangen zu überlegen, auch da wieder in einen Dialog eintreten, auch da in einen Dialog auf Augenhöhe eintreten und sagen, welche Ressourcen haben wir eigentlich über dem, was wir im Moment an Wahlmöglichkeiten haben, ist die einzige Wahlmöglichkeit, immer größere Strukturen zu schaffen, immer größere Seelsorgebereiche zu machen, weil wir uns an der Anzahl von Priestern, jetzt ich gehe mal aufs Erzbistum Köln, konzentrieren müssen? Oder können wir nicht sagen, es gibt Ressourcen, die haben wir überhaupt noch nicht eingebunden, die haben wir überhaupt noch nicht gesehen, Seelsorgerinnen und Seelsorger, Menschen, die auch leiten können, auch Gemeinden leiten können, muss das alles so bleiben, wie es im Moment ist. Und ich glaube, diese Diskussion, dieser Dialog, der muss ganz sachlich in aller Ruhe, aber mit Leidenschaft geführt werden.
Also der fast schon eine kritische Selbstbetrachtung über den innerkirchlichen kritischen Dialog. Herr Hüsch, wie würden Sie Dialog, kirchlicher Dialog, auch innerkirchlichen Dialog definieren? Welche Maßstäbe müsste der erfüllen?
Jeder Dialog braucht zunächst mal die wechselseitige Akzeptanz unterschiedlicher Meinungen. Wenn man in einen Dialog hineintritt und gleich bestimmte Meinungen als undiskutierbar zur Seite drückt, dann kommt man schon gar nicht zum Dialog. Also die erste Voraussetzung ist, das offene Zuhören wollen auch zu unterschiedlichen Auffassungen. Und das Zweite ist, sich auch die notwendige Zeit nehmen, Reaktionen auch des Gegenübers auszuhalten und auch zu bewerten. Und schließlich drittens, zu einem Dialog gehört auch am Ende eine Vereinbarung über die Ergebnisse. Dialog hat zwar schon einen Wert für sich, aber gerade bei einem Dialog um so große und gute Dinge wie die Zukunft der Kirche gehört es für mich dazu, dass man auch zu Ergebnissen kommt, die auf der Grundlage des Dialoges möglichst den Dialogteilnehmern auch als das Ergebnis der Diskussion erscheint. Also am Ende einer Ex-Cathedra-Entscheidung, die sich zwar auf ein Gespräch als Ablauf berufen kann, aber nicht dem Inhalt nach, das wäre für mich kein Dialog, den ich für sinnvoll und richtig halten würde.
Viele Impulse für den innerkirchlichen kritischen Dialog kann man sich auch bei der Karl-Rahner-Akademie holen, weil Sie ja auch, Herr Decker, auch kirchenferne kritische Geister einladen, auch ganz bewusst. Warum? Also jetzt nicht nur von anderen Religionen, sondern durchaus auch Menschen, die dem christlichen Glauben zugetan sind, aber sich trotzdem eher als nicht unbedingt kirchennah bezeichnen würden.
Die Karl-Rahner-Akademie sieht ihre Aufgabe darin, sozusagen die aktuellen Probleme der Zeit, der Gesellschaft, unserer Erdengemeinschaft zu betrachten, kritisch zu betrachten und zu diskutieren und in diese Diskussion und Betrachtung die kirchlichen Traditionen einzubringen. Aber sie will einen Beitrag zu einem allgemeinen Erkenntnisfortschritt beibringen und ist nicht in diesem eher etwas verbappten Sinne eine Missionsanstalt. Ich finde in der ganzen aktuellen Diskussion um Toleranz, Freiheit in den Religionen, gehört von Seiten, meine ich, des Christentums auch eine kleine, demütige Komponente hinein. Denn ich kenne noch aus meiner Lebenszeit und von meinen Großeltern viele Diskussionen, die wir heute eigentlich zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Islam ganz neu diskutieren. Und da wird das oft so diskutiert, als ob uns da ein Mittelalter gegenübertritt, was der katholischen Kirche so fern zeitlich gar nicht ist. Der Fundamentalismus ist auch heute eine Strömung in der katholischen Kirche, Gott sei Dank nicht die hauptsächliche, aber das ist noch ein ungelöstes Teilproblem. Und viele Probleme, die sozusagen jetzt durch den praktizierten Islam, was ja auch nur ein Teil des Islam ist, der die gesellschaftliche Diskussion und der Angst und Schrecken auslöst, ein Teil dieser Islam, das kennen wir aus dem Christentum auch.
Sie haben ein schönes Stichwort genannt, kirchliche Tradition, ein bisschen mehr Demut, aber inwieweit, es hat einen sehr interessanten Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vorletzten Sonntag gegeben von Herrn Günther, der hat die Befürchtung geäußert, dass kirchliche Traditionen so lange weichgespült oder kirchliche Thesen auch Positionen so lange weichgespült werden, bis sie Mainstream konform sind. Wie weit muss Demut gehen? Wie weit muss man gehen, um die Menschen weiter zu erreichen, ohne sich den Vorwurf gefallen zu lassen, man spüle die Themen, auch die drängenden Themen der Kirche weich, Frau Bartscherer?
Das kann man so sehen. Ich sehe die Situation in der katholischen Kirche anders. Wir haben eine Entwicklung, gerade in den letzten 100 Jahren oder in den letzten 60, 70 Jahren in der katholischen Kirche genommen, die lebendige Kirche für mich zeigt. Wenn ich überlege, wie Kirche sich für mich dargestellt hat, verkündigt hat, in ihren Strukturen war, hierarchisch festgefahren, also in meiner Kindheit, ich sage nochmal, vor dem Zweiten Vatikanum, dann haben wir seit der Zeit eine große Entwicklung genommen. Ich finde dieses Positive, auch diese Teilhabe, wir sind Kirche, dieses Bewusstsein aller, die getauft und gefirmt sind, das hat es für mich vorher so nicht gegeben und das war nicht vorhanden. Und dass wir in unserer Kirche uns heute in einer rasanten Entwicklung bis zur Selbstaufgabe befinden, in denen Zeichen, äußere Dinge nur noch in Anführungszeichen eine Rolle spielen, sehe ich so nicht. Also Kirche ist nicht der Dienstleister für Taufe, Kinderkommunion, weiße Hochzeit und wird auch noch für eine schöne Beerdigung in Anspruch genommen. Das, finde ich, ist zu wenig. Das gehört in unsere Kirche. Ja, richtig und gut. Gut, dass es so ist. Es sind auch unsere Sakramente, die da schön dargestellt werden und den Menschen gut tun. Das ist für sich ein Wert. Aber ich glaube, dass der Glaube, die Botschaft bei viel, viel mehr Leuten vorhanden ist, die sie auch ein Stück weit in ihrem Leben trägt, als das sich ausdrückt über eine aktive Teilnahme am Sonntagsgottesdienst und in einer aktiven Arbeit in und für unsere Kirche. Kritisch ja, aber mit meinem Glauben hat das nichts zu tun. Das höre ich oft. Und das, finde ich, ist erstmal ein Wert, der in sich angenommen wird. Ja, wir haben ein christliches Abendland, so wie es also im Moment immer wieder angesprochen wird. Aber die Menschen fühlen sich ihrem Glauben hier verhaftet in ihrem Leben. Das hat nicht zwingend immer was mit der Praxis in der Kirche zu tun, aber es ist da. Und da wünsche ich mir einen sehr viel stärkeren Blick drauf.
Herr Hüsch.
Die Ansätze der Kritik kann man nachvollziehen, wenn man Kirche nur von außen betrachtet. Wenn man erlebt, wie viele tausende junge Männer und junge Frauen, Mädchen und Jungs heute in dieser Stunde unterwegs sind als Sternsänger in unserer Diözese und für Kinder in der Welt sammeln. Wenn man sieht, wie viel Resonanz die Einladung unseres Kardinals Erzbischof Wölki gefunden hat, sich um Flüchtlinge direkt und unmittelbar zu kümmern. Wenn man erlebt, was für Aktionen täglich, nicht im großen Rampenlicht, aber da, wo sie wirken, von Männern und Frauen in den Kirchen gelebt und durchgeführt werden. Wer sich vergewissert, was auch an ernsthafter Diskussion im Vorfeld der Bischofssynode im Oktober im Vatikan über Familien und über die inhaltlichen Fragen stattgefunden haben und täglich stattfinden, der kann Zuversicht gewinnen, dass das, was wir und was uns tröstet, nämlich den Auftrag Jesu Christi in dieser Welt gegenwärtig zu machen, dass das auf Dauer auch in der Kirche angelegt ist. Wenn wir nur vorkommen würden als eine gute Servicestation und ein guter Rahmen für das, was die Menschen für sich heraussuchen, wäre das in der Tat zu wenig. Ich nehme die Kritik an, aber ich verweise auch, und da kann man sehr, sehr froh und stolz sein, dass es so viele Menschen gibt, auf die Wirklichkeit, die vieles anders zeigt.
Ja, zum Thema weichgespült. Große Diskussion hier im Studio. Was heißt weichgespült? Herr Decker, Sie haben da noch eine sehr schöne kritische auch Anmerkung gemacht. Schießen Sie los.
Ja, das Christentum weichgespült, da fällt mir ein, die Frage, ist die Bibel wörtlich zu nehmen oder nicht? Das ist etwas, da gibt es nicht mehr so krasse, klare Antworten, ja, natürlich, sondern das ist etwas weichgespült. Die Frage, viele Fragen der Sexualmoral sind weichgespült und das wird von vielen kritisiert. Ich habe mich an dieser Weichspülung in meinem ganzen Berufsleben auch immer wieder beteiligt. Ich finde das nämlich gut. Nicht weichgespült ist, und ich glaube, wir müssen da sozusagen die Schwerpunkte auch verändern. Wenn der Kardinal Wölki sagt, nicht wir in Deutschland oder in den westlichen europäischen Ländern haben ein Flüchtlingsproblem, sondern das Flüchtlingsproblem hat die Türkei oder Jordanien oder die Nachbarländer von Syrien und entsprechend, dann finde ich, ist das eine sehr klare Positionierung und alles andere von weichgespült, sondern da wird Position bezogen. Und darum geht es. Und das ist heute etwas anderes als früher.
Kirche im Aufbruch, aber wohin nicht? Ich darf Sie noch einmal herzlich begrüßen, verehrte Hörerinnen und Hörer, und noch einmal meine Diskussionspartner vorstellen. Hannelore Bartscherer, Vorsitzende des Katholikenausschusses in Köln. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Cornel Hüsch, er ist stellvertretender Vorsitzender des Diözesanrates der Katholiken in Köln, und Franz Decker, der Vorsitzende der Karl-Rahner-Akademie. Ja, wir hatten jetzt die heftige Diskussion über nochmal über weichgespült sein. Also Sie haben gerade gesagt, Frau Bartscherer, klare Kante zeigen. Ne? Also auch ganz wichtig, und sich nicht nur den Strömungen des Zeitgeistes anpassen.
Ja, was heißt Zeitgeist? Und wenn also immer die Forderung kommt, ihr müsst euch modern präsentieren, dann würde ich gerne diese Frage einmal stellen. Was heißt das denn? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine Sprache sprechen, die die Menschen erreicht. Dass unsere Kirche aus unserer Botschaft, aus unserem Evangelium heraus, Menschen Antwort geben kann auf Fragen in dem eigenen Leben. Auch in den eigenen Lebenszusammenhängen. Das heißt, in den Lebensfreuden und in den Lebensleiden. Das heißt, anstelle von Lebensbrüchen. Das ist das Thema geschieden, wieder verheiratet. Das ist das Thema homosexuelle Lebensform. Da gibt es so Brisanzthemen, an die wir ran müssen, auch vielleicht anders als bisher, damit wir die Menschen die Antworten in ihren schwierigen Lebenssituationen erwarten dürfen, auch das, dass wir diese Antworten geben. Aber ich glaube, die Antwort anders präsentieren, moderner, zeitoffener, heißt nicht zwingend, wir wollen jetzt eine Eventkultur in unserer Kirche, die wir in unserer Gesellschaft ja erleben. Bei uns muss immer alles größer, höher, weiter sein. Das, glaube ich, brauchen wir nicht mitzumachen.
Es hat ja auch viel Bewegung gegeben, Herr Decker, auch in Rom viel Bewegung. Ich erinnere zum Beispiel an die letzte Bischofssynode. Ich erinnere an viele Papstworte auch zum Thema Homosexualität, zum Thema wiederverheiratete Geschiedene, auch zum Thema Arbeitsrecht in der Kirche. Da gab es ja genügend Diskussionsstoff auch. Nicht unbedingt jetzt modern oder modernistisch, aber durchaus auch zeitgemäß im Sinne von, es trifft den Nerv der Zeit, auch den Nerv der Kirche.
Ja, der Papst hat ja dieses markante Wort gesagt, unsere Wirtschaft tötet, und hat damit ja eine vielfältige Diskussion ausgelöst. Es ist das aufgegriffen worden von dem Jesuitenpater Friedhelm Hengsbach, der dazu ein kleines Bändchen Teilen, nicht töten geschrieben hat. Ich finde das eine sehr wichtige Problematik. Wenn wir es ganz herunterbrechen auf die praktische Erfahrung, die ich zum Beispiel von der Caritas-Arbeit habe, wenn ich sehe, wie unsere Gesellschaft sich und erlebt habe, spaltet in Arm und Reich und wie unter der Armut, das heißt ja unter anderem ganz entscheidend Bildungsferne, wie darunter die Kinder leiden, der Armen, derer, die eben finanziell und arbeitsmäßig an den Rand und in den Untergrund der Gesellschaft geschoben werden, dann finde ich, ist das ein zum Himmel schreiendes Problem. Und es ist mit dem Begriff unsere Wirtschaft tötet, jedenfalls mal sehr provokativ darauf hingewiesen.
Viele Äußerungen, die der Papst auch jetzt getan hat in den letzten Monaten, auch schon zu Beginn seiner Amtszeit, wie zum Beispiel leere Klöster zu öffnen, um Flüchtlingen Heimstatt zu bieten, die empfanden viele fast schon als revolutionär, Herr Hösch.
Ja, also revolutionär ist es nicht. Die Tradition zu teilen und auch auf Menschen zuzugehen, ihnen Heimat zu geben, ist keine Erfindung von 2015. Es ist ein Auftrag, den wir seit Jesus Christus spüren und in unterschiedlicher Weise wahrnehmen. Heute sind wir aufgefordert, es besonders dringlich zu tun. Geradezu hat Jesus Christus uns das Problem vor die Füße gelegt und es jetzt anzupacken und zu sagen, nicht zu diskutieren, reden wir nun von Zeitgeist oder so, sondern es ist eine aktuelle Anforderung der jetzigen Gegenwart an uns Christen, an uns Katholiken hier zu handeln und nicht nur zu verweisen auf das, was andere mal tun können oder man etwas tun müsste, sondern zu handeln und zu tun. Der Diözesanrat lädt im Mai zu einem Gemeindeforum ein, wo wir all mit diesen Menschen sprechen wollen, austauschen, uns ergänzen. Und am 16. Mai hier im Maternushaus in Köln sollen dann auch die örtlichen Initiativen ihre Erfahrungen mitteilen, damit wir von den Besten lernen, damit wir die Aufgaben dieser Zeit und die Fragen dieser Zeit und Antworten geben für diese Zeit und nicht in der Tradition alleine die Antworten suchen. Und ich meine, wenn man deutlich sieht, der Zeitgeist bestimmt nicht die Antwort, aber der Zeitgeist bestimmt die Frage. Und wenn wir darüber nachdenken, müssen wir zu Antworten kommen, die heute verstanden werden können. Da ist Sprache eins, aber da sind auch Bilder, Symbole und auch das, wie wir als Gemeinschaft handeln, wichtig. Ich verspreche mir daher sehr viele neue Impulse in diesem Jahr für die katholische Kirche, auch aus Rom. Der Heilige Vater hat viel Bewegung ausgelöst durch Gesten, noch mehr durch Worte. Und ich bin gespannt und voller Hoffnung auf die Bischofssynode im Oktober, was die zukünftige Frage von Familien, Lebenspartnerschaften und die Einordnung angeht, aber auch das katholische Arbeitsrecht ist hier dringend nicht nach Zeitgeistfragen, sondern einfach auch nach Vernunftsfragen und auch unter dem Gesichtspunkt von Barmherzigkeit und Nächstenliebe noch einmal zu überprüfen. Und ich bin sicher, dass sowohl die Laien ihren Beitrag dazu leisten werden, als auch die Kirche als Ganzes hier sehr interessante und gute neue Wege gehen wird. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, es ist dringend notwendig, dass wir etwas tun und ich bin sicher, es kommt.
Eine interessante Anmerkung, die Sie gerade gesagt haben, der Zeitgeist bestimmt nicht die Antworten, aber der Zeitgeist bestimmt die Fragen. Was Franziskus gemacht hat, war eigentlich die Geschichte des Neuen Testaments, die Geburt Jesu, also auch die Flüchtlingsproblematik in unsere Zeit reinzuholen und im Grunde mit neuem Diskussionsstoff zu beleben.
Und durchaus auch kritisch. Er hat also zum Beispiel gesagt, wir haben uns an das Leiden gewöhnt. Es betrifft uns nicht, interessiert uns nicht, es geht uns nichts an. Das ist ein Zitat von Papst Franziskus. Und das ist tagtägliche Realität. In den Nachrichten sehen wir und hören wir genau das und gehen zur Tagesordnung über. Und an der Stelle ist es eben hoffnungsvoll, dass es eine so breite Bewegung gibt in unseren Kirchengemeinden, in unseren Städten, in unseren Kreisen, in der Diözese, dass wir sagen, nein, dieses Leiden geht uns an, das ist mein Nächster. Wer sind meine Nächsten? Meine Nächsten sind nicht getaufte und gefirmte katholische Menschen, sondern meine Nächsten sind alle. Alle, die in Not sind. Und ich erinnere jetzt nochmal an die schöne Einladung zum 11. November, den Mantel teilen. Da haben wir in unseren Gemeinden, in unseren Städten, in unseren Familien Martin, Sankt Martin, Erinnerung an Sankt Martin gefeiert, den Mantel teilen. Und Menschen stehen auf und sagen, ja, teilen. Teilen hat auch was mit mir zu tun. Ich muss von mir aus etwas abgeben, damit andere zu ihrem Recht kommen. Und zu dem, was Sie eben gesagt haben, Herr Hüsch, klar, das ist Barmherzigkeit, aber es ist auch Gerechtigkeit. Ich muss den anderen das ihnen zustehende Recht und Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und dazu sind wir als Kirche auch verpflichtet.
Also Mantel teilen ist ein schönes Stichwort. Ich möchte auch noch mal an die Initiative von Kardinal Rainer Maria Wölke erinnern, die Willkommenskultur noch stärker hier im Erzbistum zu etablieren, was Flüchtlinge angeht. Tatsache ist aber auch, liebe Diskutanten, dass wir eigentlich die Profiteure von dem Leiden sind. Also Herr Decker, ja. Sie haben sich ja lange mit Flüchtlingsproblematik beschäftigt. Das heißt, wir sind ja mit, wenn nicht ursächlich, so doch zumindest mittelbar für das Leid dieser Menschen verantwortlich, die dann Schutz hierzulande suchen. Zerreißt es Sie da denn nicht manchmal, wenn Sie das auf der einen Seite sehen und dann auch so eine Art Ohnmacht spüren? Und geben Sie uns einen Tipp, was tut man dann gegen diese Ohnmacht?
Sie haben völlig recht, es zerreißt einen. Und ich finde, man muss dieses Zerreißen annehmen und aushalten. Man darf nicht sagen, ich kann da sowieso nichts machen. Und was bringt es schon, wenn ich einem helfe oder zwei, wenn gleichzeitig 100 oder 1000 im Mittelmeer ertrinken und so weiter und so weiter. Ich muss das sehen, mich zerreißen lassen und dennoch verhindern, dass ich nicht jeden Tag dass ich die Kraft verliere, jeden Tag kleine Schritte zu tun. Und die Flüchtlinge, die hier hinkommen, dass ich sie aufnehme und das, was wir hier tun können an Willkommenskultur, dass das auch geschieht.
Ja, Frau Batschira, wir waren nochmal beim Thema Papst, innerkirchliche Diskussion. Sie haben im Vorfeld schon mal gesagt, ja, auch bei uns in der Kirche, da musste mal ordentlich aufgeräumt, mal ordentlich durchgelüftet werden. Was meinten Sie denn damit?
Ich sage mal, Weiterführung des Zweiten Vatikanums und des Pastoralgesprächs im Erzbistum Köln. Was heißt durchgelüftet werden? Wir müssen uns wirklich selber fragen, erreichen wir mit unserer guten Botschaft die Menschen, die von uns Antworten verlangen? Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir uns selber auf den Prüfstand stellen. Wir haben eben schon über Verschiedenes gesprochen. Ich glaube, dass das Bewusstsein, wir sind Kirche, wir alle, die wir getauft und gefirmt sind, haben einen Auftrag, bei vielen nicht ankommt, nicht bewusst ist, dass immer dann, wenn eine konkrete Anfrage kommt, Menschen bereit sind zu helfen, auch auf dem Hintergrund ihres Glaubens, ist dafür ein, wie ich finde, Beweis, dass es da Möglichkeiten gibt, Menschen in unsere Kirche hineinzuholen und praktischer Umsetzung unseres Glaubens sich auf den Weg machen zu können. Da sehe ich etwas, was wir stärker in Angriff nehmen müssen. Und das müssen wir in Strukturen gießen, damit, ich sage es mal ganz praktisch, eine Kirchengemeinde als Seelsorgebereich, die 5 oder 6 Kirchorte hat, mit, sagen wir das so schön genannt, Ortsausschüssen, die im Grunde nicht immer, aber oft im luftleeren Raum agieren. Da müssen ganz konkrete, präzise Beauftragungen kommen. Da müssen Aufgaben gestellt werden, die von den Menschen, die da aktiv sind, auch eigenverantwortlich gelöst werden können. Immer in einem Dialog, und jetzt nehme ich nochmal den Faden auf, den wir zu Beginn hatten, in einem Dialog und in einem guten Gespräch, aber mit Eigenverantwortung, mit Initiative und mit vielen frischen Ideen. Ich glaube, da können wir an die Umsetzung unserer Botschaft in unserer Stadt, und ich bleib jetzt bei Köln, guten Mutes rangehen.
Es hat ja oder gab ja oder gibt ja auch immer wieder von Priestern Initiativen, von Priestergemeinschaften, die dann sagen, Kirche muss da und da hingehen, muss sich da und dahin öffnen. Herr Hösch.
Selbstverständlich muss sich Kirche öffnen, aber das klingt so, als wäre Kirche eine Institution, die ich an- und ausschalten kann und dirigieren kann. Die Kirche sind wir. Die Kirche sind die getauften und gefirmten Christen. Die Kirche sind nicht der Kardinal alleine, sondern sind die Männer und Frauen in den Gemeinden. Und richtig ist, ja, wir müssen dahin gehen, wo die Menschen unsere Hilfe, unsere Antworten und unser Zeugnis einfordern und es auch tun. Und das funktioniert auch. Es ist beglückend zu sehen, wie das funktioniert. Es ist auch verstörend zu sehen, wenn es nicht funktioniert. Und wir haben da noch einiges zu tun. Wir haben noch die Erinnerung an den Missbrauchsskandal. Wir haben die Sehnsucht der Menschen nach Transparenz, also zu wissen, was passiert in kirchlichen Gremien, wie ist der Umgang mit Geld, wie werden denn Entscheidungen getroffen, wie wird insbesondere auch kontrolliert in Kirche, aber auch wie wird geführt, geleitet und gelenkt. Ist es Aufgabe immer eines Priesters, solche Leitungsfunktionen wahrzunehmen? Oder, und da hat Frau Bartscherer den richtigen Hinweis ja auch gegeben, durch klare Beauftragungen in Einzelbereichen dann auch Entscheidungskompetenzen zu erhalten, Dinge auch umzusetzen, dafür auch Verantwortung zu übernehmen und zu handeln. Das wird eine Aufgabe sein, die wir gemeinsam mit der Bistumsleitung, aber nicht nur auf Ebene des Bistums in Köln, sondern vor Ort in den Gemeinden und darüber hinaus gemeinsam angehen müssen. Ich sehe Zeichen, dass das auch von der Bistumsleitung so gesehen und auch gewollt wird. Ob der ganz große Schritt schon dieses Jahr gelingt oder ob wir, wie in vielen Fällen bei kirchlichen Entwicklungen, eine Vielzahl von kleineren Schritten gehen werden. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass es nach vorne und weiter geht.
Sie haben ja gerade schon gesagt, Kirche sind wir, aber das ist ja immer die alte Frage. Hat die Amtskirche tatsächlich auch die Ohren auf für die Laien, die zu ihr kommen und sagen, so und so, da läuft was falsch, wir haben da bestimmte Ansprüche. Also inwieweit treffen die Laienorganisationen, ich will jetzt die Organisationen ansprechen, tatsächlich auch auf offene Ohren bei der Amtskirche?
Es ist ziemlich genau ein Jahr her, als der Heilige Vater die Gläubigen der Welt gebeten hat, erstmalig sich in einen Diskussionsprozess einzubringen und ihre Meinung mitzuteilen, und zwar zu Fragen der Familie. Das hat im Erzbistum Köln einige zunächst Aufregung und auch Verstörung gegeben, aber das klare Signal von da ab zu sagen, ja, wir sind bereit, auch in diesen Diskussionsprozess mit einzutreten. Und ich glaube, mit der Entscheidung auch Kardinal Wölki als Erzbischof von Köln zu berufen, bin ich sehr zuversichtlich, dass das, was er in Berlin gezeigt hat, einen sehr offenen und kommunikativen Umgang mit auch unterschiedlichen Themen, auch kritischen Themen in der Kirche, nicht Beliebigkeit in den Antworten, aber in Offenheit im Zuhören, dass wir das auch in Köln haben werden. Und darauf bin ich sehr froh, aufbauen zu können. Ja, die Institutionen und Organisationen, insbesondere die Räte, sind bereit dazu und fordern diesen Dialog ein. Und ich sage das hier und ganz ehrlich, in 2015 kann sich niemand mehr dem Dialog verschließen, denn wir alle arbeiten für und an dem großen Werk Gottes in der Welt, nämlich die Welt so zu gestalten, dass das Ebenbild Gottes auch erkennbar wird. Da hat niemand einen Vorsprung, sondern alle getauften und gefirmten Christen sind dazu aufgerufen. Deshalb bin ich ganz zuversichtlich, dass 2015 ein gutes Jahr für die Kirche wird.
Kornel Hüsch, der stellvertretende Vorsitzende des Diözesanrates der Katholiken in Köln, hier in unserer Sendung Kirche im Aufbruch, aber wohin? Gleich geht's weiter mit einem Statement von Hannelore Bartscherer. Kirche im Aufbruch, aber wohin? Wir diskutieren noch mit Hannelore Bartscherer, die Vorstandsvorsitzende des Katholikenausschusses Köln, und mit Franz Decker. Er ist der Vorsitzende der Karl-Rahner-Akademie hier in Köln und war lange Zeit Caritas-Direktor bis 2012, soweit ich richtig informiert bin. 2011. Ja, wir haben jetzt viel schon besprochen, auch die Worte des Papstes. Ein ganz heißes Thema hat Herr Hüsch auch nochmal angesprochen, war der Missbrauchsskandal. Da hat Kirche auch sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit verloren, versucht jetzt auch Glaubwürdigkeit wieder zu gewinnen. Inwieweit ist das gelungen, Frau Bartscherer? Eine ganz persönliche Einschätzung.
Ich denke, dass der Super-GAU für die Kirche war. Nicht nur ich, sondern viele andere hätten, ich glaube, es nicht für möglich gehalten. Also erstmal das überhaupt. Ich meine, Kirche ist auch immer ein Teil einer Gesellschaft. Und wenn in einer Gesellschaft solche Dinge passieren, ist es unrealistisch zu denken, das gäbe es nicht überall. Aber ich habe ganz ehrlich für mich es erstmal nicht für möglich gehalten. Erstens. Das Zweite ist dann dieses Ausmaß, diese vielen Missbrauchsfälle. Das hat mich sprachlos gemacht, das hat mich erschüttert. Und ich glaube, dass das auch für die Menschen, die in leitender Position in unserer Kirche sind, erstmal ein Schock war. Und es ist viel zu oft und viel zu lange mit Verdrängung darauf reagiert worden, das Problem kleingeredet oder unter den Teppich gekehrt oder versucht, stillschweigend zu lösen. Das war für die Menschen, die missbraucht worden sind, nicht hinnehmbar. Und wir sind da auch aus meiner Sicht immer noch auf einem Weg. Ich kenne einige Menschen, die Opfer sind. Das bleiben sie lebenslang. Und wir als Kirche haben eine bleibende Verpflichtung an der Stelle. Und ich weiß von mindestens zwei Fällen, dass es da auch immer noch Täter in Anführungszeichen, Priester gibt, die im Amt sind. Und das ist für jemanden, der missbraucht worden ist, auch wenn das 40 und 50 Jahre her ist, immer noch eine offene Wunde. Und da müssen wir als Kirche mit unserer eigenen Verantwortung umgehen. Die haben wir. Die haben wir den Tätern gegenüber, den Tätern gegenüber, selbstverständlich, aber den haben wir auch den Opfern gegenüber. Und an der Stelle ist noch nicht alles aufgearbeitet. Wir haben es versucht, wir sind einen guten Weg gegangen, auch indem wir uns öffentlich dazu geäußert haben als Kirche. Aber ich glaube, da ist noch nicht alles getan, was getan werden muss.
Herr Decker. Ich kenne auch einige Opfer aus Gesprächen und ich möchte das bestärken, was Frau Bartscherer gesagt hat, und möchte hinzufügen, wir müssen das auch wegen uns selbst tun. Die Kirche, die darüber nicht nachhaltig erschrickt und aus diesem Erschrecken heraus nach neuer Luft sucht, glaube ich, wird nicht die Kraft entwickeln und die Leidenschaft, wirklich einen neuen Weg zu gehen. Ich, als dieses Problem öffentlich wurde, vor allen Dingen ja, durch den Leiter des Canisius-Kollegs, den Pater Mertes, da habe ich das Thema auch in einem der Räte der Diözese, in der ich war, angesprochen, habe gesagt, das fände ich ein ganz wichtiges und zentrales und zu beratendes Problem. Und die erste Reaktion des Erzbischofs war, ach, das hat man früher ganz anders gesehen. Das sieht man heute nur so. Und das Schlimme ist ja, oder das, was dann großes Aufsehen erregt hat, ist ja, dass dann auch herauskam, es sind nicht nur ein paar Organisten, es sind Priester gewesen und es sind Priester bis in die höchsten Ränge gewesen. Also vatikanisch anerkannt in Anführungsstriche ist der Erzbischof von Wien. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass es immer noch viele Leute gibt, denen das unangenehm ist und die Täter stützen, und die Opfer abschieben und missachten, weil ihnen das Ganze zu lästig ist und auch zu aufwühlend. Es gibt da sehr viel ist geändert worden. Ich kenne sowohl zufriedene Leute, die Berichte, wo das wirklich gelungen ist. Ich kenne aber auch Berichte, wo es völlig daneben gegangen ist und die, denen das geschehen ist, in schwere Depression zurückgeblieben sind.
Eine der berechtigten Kritiken war ja auch, dass die Kirche lange Zeit auch die Täter lieber in Anführungsstrichen in ihren Klöstern versteckt hat, als sie dann dem Rechtssystem auch zu übergeben. Es hat ja auch eine große Auseinandersetzung mit der damaligen Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger, mit dem ehemals Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gegeben, wo Leuthäuser-Schnarrenberger ganz klar gesagt hat, hier gilt säkulares Recht und hier gilt nicht Kirchenrecht, sondern die Menschen, die hier Täter waren, die müssen auch vom Rechtssystem belangt werden. Also das war auch eine sehr unglückliche Diskussion für die Kirchen allerdings, muss man sagen.
Das ist zum Beispiel eine Frage, denn das ist eine Frage des klerikalen Systems. Die Kirche ist ja immer noch eine Standeskirche mit einem regierenden Stand des Klerus, mit einem Kirchenrecht, das ein Klerusrecht ist und das in keinster Weise in die heutige Zeit, in das demokratische Empfinden und in die demokratisch organisierte Gesellschaft passt. Und das geht bis dahin. Da müssen Änderungen stattfinden, wenn man das wirklich aufgreift, was da geschehen ist. Ich weiß auch von Situationen, wo die Priester nicht belangt worden sind. Und ich weiß auch, es sind ja auch nicht nur Priester gewesen, wo die Leute immer noch in ihren Positionen sind, obwohl es mehrfach gesagt worden ist. Es gibt also einen Dickicht in der Kirche und der ist immer noch zu groß, der ist auch im kleinen Teil zu groß. Es gibt sehr viel, was getan worden ist.
Ich würde gerne noch mal auf ein Wort von Papst Franziskus in dem Zusammenhang zurückkommen. Wir haben ja eben darüber gesprochen, wie in dem Teil vor den Nachrichten, wie können Leitung und Verantwortung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe anders geregelt werden. Zukunft, die denken wir nach vorne. Jetzt sprechen wir über diese Geschichte mit Missbrauch und Klerikalismus. Das war ja jetzt eins dieser Stichworte. Papst Franziskus hat in seinem Lehrschreiben Evangelii Gaudium Folgendes geschrieben. Die Laien sind schlicht die riesige Mehrheit des Gottesvolkes. In ihrem Dienst steht eine Minderheit. In ihrem Dienst steht eine Minderheit, die geweihten Amtsträger. Das Bewusstsein der Identität und des Auftrags der Laien in der Kirche ist gewachsen. Doch die Bewusstwerdung der Verantwortung der Laien, die aus der Taufe und der Firmung hervorgeht, zeigt sich nicht überall in gleicher Weise. Und jetzt führt er aus, in einigen Fällen, weil sie nicht ausgebildet sind, weil sie nicht die wichtige Verantwortung übernehmen können, in anderen Fällen, weil in ihren Teilkirchen aufgrund eines übertriebenen Klerikalismus, der sie nicht in die Entscheidungen einbezieht, keinen Raum gefunden haben, um sich ausdrücken und handeln zu können. Und jetzt nochmal das Thema Missbrauch. Ich glaube, die Chancen, die wir als Kirche haben, die liegen auch eben darin, dass wir an der Stelle uns anders verstehen. Wir sind insgesamt Kirche. Und ich war dabei, als wir in diesem Gremium, von dem Franz Decker eben gesprochen hat, das Thema angesprochen haben. Und ich erinnere mich, dass Franz Decker gesagt hat, müssen wir nicht uns sogar fragen, sind das Anrufungen, die an uns als Kirche kommen? Sind das Anrufungen Gottes? Ist das Heiliger Geist, so schlimm die Situation ist, der da immer lauter ruft und fragt, was tut ihr? Kehrt um. Müssen wir nicht an der Stelle nochmal ganz anders uns selber hinterfragen? Ja, das war jetzt nur meine Erinnerung an diese Gremiendiskussion.
Ja, Kirche im Aufbruch, aber wohin? Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Vieles haben wir besprochen. In viele Wunden haben wir den Finger gelegt. Frau Bartscherer, wenn Sie nochmal ein Resümee ziehen, auch Sie nochmal, Herr Decker, nicht nur als Chef der Karl-Rahner-Akademie, sondern auch als Gemeindemensch, auch als Caritas, ehemals Caritas-Direktor, Frau Bartscherer, was würde Ihnen unter den Nägeln brennen, was jetzt in diesem Jahr, das Jahr ist ganz frisch, hat gerade begonnen, was Kirche hier im Bistum, aber auch bundesweit, vielleicht sogar weltweit, wenn wir nach Rom schauen, endlich angepackt werden müsste oder weitergeführt werden müsste? Was wäre das für Sie ganz Wichtige?
Also ich gucke jetzt erstmal hier auf unsere Stadt bzw. aufs Erzbistum. Wir haben einen neuen Erzbischof, der aus meiner Sicht im Moment von einer Sympathiewelle getragen ist. Und diese Chance, die Zeichen, die er gesetzt hat, dann eben auch mit Taten über das, was wir im ganzen Flüchtlingszusammenhang erfahren, zu füllen, die ist im Moment riesengroß, weil ich glaube, dass damit auch viele sich eingebunden fühlen. Und der Papst macht uns Mut, indem er immer wieder auch solche Signale setzt und er macht es klug, er bricht nichts übers Knie, sondern lässt den Dingen ihren Lauf bzw. führt sie fort. Also Befragung, jetzt zum Thema Familie, das ist nicht mit dem Ergebnis, von dem ich glaube, dass er gehofft hat, es käme raus, da machen wir einen zweiten Angang. Was ich mir für dieses Jahr wünsche, das habe ich für mich persönlich übers Jahr geschrieben. Das ist ein Wort von Johannes dem 23. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen auch in unserer Kirche wertvoll und für das Jahr eine Überschrift. Johannes der 23. hat gesagt, wir sind nicht auf der Erde, um ein Museum zu hüten, sondern um einen Garten zu pflegen, der von Leben blüht und für eine großartige Zukunft bestimmt ist. Ich finde das ein wunderbares Wort. Und wenn das als Leitwort auch anderen, nicht nur für mich, für dieses Jahr Mut macht, Sinn gibt, dann fände ich das sehr schön, würde ich mir wünschen.
Herr Decker, Ihr Leitwort, Ihr Leitgedanke, bevor die Sendung zu Ende geht?
Ja, dieser Garten ist ja ein uraltes Bild. In der Mitte des Gartens steht der Baum des Lebens. Und dieser Garten blüht bis auf den heutigen Tag und ist für uns geschaffen und uns gegeben, dass wir darin zusammen als Mann und Frau, als Männer und Frauen leben und uns die Früchte des Baumes, der Erkenntnis miteinander teilen, sie uns nicht rauben.
Welche neuen Blüten müsste denn dieser Baum auch treiben?
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns, wir haben jetzt ganz viele Probleme angesprochen. Das kann einen auch erschlagen. Und es gibt, wir sind in einer Zeit, in der ganz viel Altes zerfällt und untergeht. Als ich in der Pfarrei, wo ich 24 Jahre bei angefangen habe, hatte ich 11 Kollegen. In diesen Tagen wird gerade da umstrukturiert und es gibt statt der 12 Pfarrer nur noch einen. Das ist, hätte ich nie gedacht, dass ich das noch erlebe. Ich meine, wir müssen das alles sehen, aber dann gucken so, was tun wir heute? Wir müssen das alles sehen und einen Plan haben für nächstes Jahr. Dann müssen wir es aber auch ganz in Ruhe, in der Zuversicht, dass wir in einem Garten leben, den wir nicht selber machen müssen, sondern in dem wir uns miteinander teilend leben müssen, indem wir uns so verhalten, damit wir uns nicht überfordern und damit wir nicht nur das Negative sehen, sondern kleine Schritte in Zuversicht tun können. Das können wir, denn das ganze Negative nimmt uns Verdeckungen weg und macht uns die Augen auf für etwas, was wir vielleicht noch nicht sehen, aber doch ahnen können.
Wird denn, ich sage jetzt nochmal das Kritische, das Gemeindesterben, so will ich es mal ausdrücken, wird das denn nicht zunehmen? Und wie reagiert dann Kirche darauf? Oder wie muss Kirche darauf reagieren? Also das Zusammenlegen von Gemeinden zum Beispiel. Sie haben gesagt, 12 Pfarrer, jetzt ist nur noch einer da. Das hätten Sie nie für möglich gehalten.
Es gibt den Satz, ein Priester kann nur durch einen Priester ersetzt werden. Das heißt, gemeint ist, ein Kleriker kann nur durch einen Kleriker ersetzt werden. Aber ein Gemeindeleiter kann auch ein Priester sein, kann aber auch ein Mann, eine Frau sein und kann ein vielfältiger, dazu kann es vielfältige Lebens- und Berufswege geben. Immer sollte er unter der Hand des Bischofs sein. Und ich hoffe, dass das in der Zukunft geschieht.
Frau Bartschera, ganz kurz noch.
Ich sehe kein Gemeindesterben. Die Menschen haben eine einen inneren Wunsch nach einer Gemeinschaft vor Ort, in ihrem Sprengel, in ihrem Viertel. Und wenn wir diesem Wunsch die Freiheit geben, Wirklichkeit werden zu lassen, dann sehe ich kein Gemeindesterben, sondern blühende Gemeinden.
Ein schönes Schlusswort von Frau Hannelore Bartscherer, die Vorsitzende des Katholikenausschusses in Köln. Und auch mit im Studio war Franz Decker, Vorsitzender, Chef oder Vorsitzender der Karl-Rahner-Akademie in Köln. Und auch uns schon verlassen hatte Kornel Hüsch, uns stellvertretender Vorsitzender des Diözesanrates der Katholiken in Köln. Mein Name ist Peter Kolakowski, Kirche im Aufbruch, aber wohin? Darüber haben wir 2 Stunden lang diskutieren können. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Wünsche Ihnen Gottes Segen und eine gute Zeit.